Wolf Podcasts. Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung nach hier nach Obergurgel. Das war für mich schon sehr verlockend, hier mal herzukommen. Ich bin noch nie hier in dieser Ecke gewesen und freue mich, hier zu diesem Symposium beitragen zu können. Ja, es geht um Stadtregionen. Stadtregionen sind vielfältiger Diskussionsgegenstand. Sie werden immer wieder apostrophiert als die Leistungsträger in Siedlungssystemen. Sie sind natürlich, brauche ich nicht erzählen, Knotenpunkte in verschiedenster Hinsicht, Standorte hochrangiger Funktionen, Entscheidungszentren. Aber es gibt natürlich auch einige Fragen, die sich mit Stadtregionen verbinden, die sowohl praktisch als auch wissenschaftlich intensiv diskutiert werden. Es sind klassische Stadt-Umland-Konflikte, Stichwort Speckgürtel oder manche sagen auch Speckwürfel. Die intraregionale Konkurrenz, die Frage, welche Defizite es im Kooperations- und Organisationsbereich gibt und natürlich in vielfältiger Hinsicht auch sozialgeografische Themen, Disparitäten, Brennpunkte und so weiter. Ihnen alles geläufig, kann ich hier mit diesen stichwortartigen Aufzählungen bewenden lassen, aber die Frage ist eigentlich, was jeder von uns vor seinem geistigen Auge, was für ein Bild er im Kopf hat, was eigentlich eine Stadtregion ist. Deswegen habe ich hier mal zwei Extreme zum Einstieg mal dargestellt. Wir haben links eine kleine oder mittlere Stadtregion, im Kern eine Großstadt mit ungefähr 250.000, 260.000 Einwohnern und rundherum Randgemeinden. Hier gibt es einen sogenannten Nachbarschaftsverband, wo man einen gemeinsamen Flächennutzungsplan macht. Ist sicherlich ein Raum, den man auch als eine Stadtregion bezeichnen könnte. Und rechts, den Österreicherinnen und Österreichern natürlich sofort geläufig, das Logo der Euroregion Zentrope, die also hier also dann auch sehr schemenhaft erscheint, mit einer Fülle größerer und kleinerer Städte, eine deutlich andere Dimension, auch über Staatsgrenzen hinweg. Und das ist eigentlich auch das Spannungsfeld, in dem ich jetzt mich im Laufe meines Vortrages bewegen werde. Im weitesten Sinne sprechen wir hier von Stadtregionen, aber mein Ziel ist es, hier also ein bisschen zu einer Eingrenzung zu kommen. Das Thema ist auch stadtregionale Kooperation, Frage, wie macht man es? Und dieses Bild habe ich gestern einer Kollegin geklaut. Ich war nämlich auf einer Tagung in Dresden. Wir haben in Deutschland eine Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Ballungsräumen. Und da hat eine Kollegin die Kooperationsstrukturen im Raum Dresden dargestellt. Und diese Abbildung erschien mir wie gerufen für meinen Vortrag hier, weil hier sich nämlich zeigt, welche Überlagerung von Kooperationsstrukturen es auch in einer solchen mittleren Stadtregion wie Dresden schon gibt. Hier ist die Kernstadt Dresden. Es gibt dann eine Stadt-Umland-Region, die sehr informell vom Stadtplanungsamt aus mit einer halben Stelle bedient wird. Es gibt dann einen regionalen Planungsverband. Es gibt dann eine Region Dresden, die dann noch weiter ausgreift, die vielleicht als GmbH organisiert werden soll. Es gibt dann staatsgrenzenüberschreitend eine Euroregion Elbe-Lava und das Ganze wird überlagert von einer Metropolregion, die bis vor kurzem noch unter dem eigenartigen Namen Sachsen-Dreieck mehr oder minder bekannt war und die sich jetzt erweitert hat bis nach Magdeburg und sich Metropolregion Mitteldeutschland nennt. Also ich fand, es war zum Einstieg eigentlich wie gerufen, diese Grafik, deswegen habe ich mir die schnell rübergezogen. Das ist ein anderes Beispiel, vielleicht etwas weniger spektakulär, zeigt aber auch das Spannungsverhältnis, ist der Raum Bremen, wo im Kern eine Stadt ist, die noch zu einem anderen Bundesland gehört. Drumherum ist Niedersachsen, also ähnlich wie Wien und Niederösterreich, allerdings etwas kleinerer Maßstab. Eine Stadt-Umland-Kooperation, ein eingetragener Verein, ein Verkehrsverbund und dann auch eine Metropolregion, die sich konstituiert. Also auch ein Beispiel mehrerer Kooperationsebenen. Natürlich ist das alles, worüber wir reden, nicht neu. Die Altvorderen, hier ein zumindest den Älteren bekanntes Schema, was also früher man immer lernen musste im Studium, hier von Buschleet, Stadt, Umland, Randzonen, alles sehr schön systematisch, aber auch doch sehr schematisch und eindimensional aufgearbeitet. Rechts dann mal am Beispiel der Stadtregion München zwischen 1939 und 1961 dann mal aufgezeigt. Ist aus diesem Handwörterbuch der Raumforschung, ich glaube 1970, die erste Auflage, wo das also sozusagen noch State of the Art war. Seitdem hat sich natürlich sehr viel getan. Das habe ich hier mal in Schlagworten ein bisschen aufgeschrieben. Ihnen alles bekannt, aber um es sozusagen nochmal parat zu holen, dass es jeder sozusagen abrufbereit hat. Wir haben natürlich gerade in den Nachkriegsjahrzehnten einen sehr starken Schwerpunkt auf der Außenentwicklung gehabt. Die Wende kam dann in den Jahren der wo also die demografischen Veränderungen schon deutlich wurden in den 80er Jahren, wo dann mehr auf Innenentwicklung gesetzt wurde. Die Suburbanisierung, die ja hier eben sehr konzentrisch gezeigt war, ist natürlich sehr viel weiter ausgegriffen. Ich habe gleich nochmal Abbildungen dazu. Hat also völlig eigenständige Klein- und Mittelstädte auch erreicht, sodass eigentlich unsere Stadtregionen heute alle polyzentrische Stadtregionen sind oder Stadtlandschaften. Es hat sich sehr viel getan in der Ausdifferenzierung von Lebensstilen, Aktionsmustern, also frühere eindimensionale Verflechtungsmuster, dass man morgens vom Stadtrand in die City fährt und abends wieder raus, sind also abgelöst worden durch sehr viel komplexere Aktionsmuster. Ein ganz wichtiger Punkt auch für unser Thema gerade heute, ich kann es in dieser kurzen Zeit immer jetzt nur alles anreißen, was auch bezeichnet wird als die Entzauberung des Staates, also der Rückzug des Staates, nicht mehr alles ordnen und regeln zu wollen, stärkere Bedeutung zivilgesellschaftlicher Strukturen und eben auch für Stadtregionen das, was unser Thema ja hier ist, die Entwicklung einer sehr vielfältigen Governance-Landschaft auf unterschiedlichsten Ebenen. Es ist dann gerade in den Stadtregionen sehr intensiv in den 90er Jahren diskutiert worden über eine Amerikanisierung von Stadtregionen, Fragezeichen. Das ist dann immer beantwortet worden oder meistens beantwortet worden. Eigentlich sind wir da noch weit weg von, aber es hat mehrere Konferenzen in den 90er Jahren beherrscht. Das Thema, Stichwort verschwinden die Städte, war beispielsweise ein solches Thema. Und dann eine Entwicklung des letzten Jahrzehnts, möchte ich sagen, die Frage von Metropolregionen. In Deutschland ist das Thema 1995 auf die Tagesordnung gekommen, als die Ministerkonferenz für Raumordnung, die in Deutschland so ein Bund-Länder-Gremium ist. Ich war damals auch in dem Hauptausschuss dieser Institution oder dieses Netzwerks, die dann dieses Thema Metropolregion offiziell definiert hat. Und dann auch ein wichtiger Meilenstein, das Thema Zwischenstadt von Tom Sieverts. Dazu ganz kurze Illustrationen. Hier soll nochmal ein bisschen diese Ausdehnung der Stadtregionen gezeigt werden. Frage, ob dieses Bild links eigentlich passt. Es ist eigentlich eher ein gefährliches Bild aus meiner Sicht, aber andererseits auch sehr schön. Und rechts, das alles, woran wir Planer, ich bin ja hauptberuflich Planer, Herzblut haben, wird also hier mit einer Anzeige eigentlich konterkariert. Hier nochmal eine Abbildung aus dem letzten Raumordnungsbericht des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung von 2005, wo eigentlich nur noch mal gezeigt werden soll, dass eben diese verstädterten Regionen um die Kerne herum doch eben hier mal natürlich immer abhängig von der Skalierung, aber hier jetzt mal an Zuwanderern dargestellt, also doch also einen weiten Einzugsbereich haben. Also dieses Thema Suburbanisierung ist also in den letzten Jahrzehnten trotz gewisser gegenläufiger Tendenzen auch ein sehr markantes Thema gewesen. Gleichzeitig Netzwerkstrukturen haben sich verändert. Hier mal als Beispiel ein sehr eindimensionales, eingängiges Planungskonzept der Kopenhagener Fingerplan, der eben inzwischen durch eine vielfältige Netzwerkstruktur überlagert worden ist. Hier nochmal Zwischenstadt und Kunstmann, der ja diese städtische Archipel definiert hat. Also eigentlich auch ein sehr schönes Bild für diese intensive Vernetzung und aber auch gleichzeitig diese einzelnen Inseln in einer solchen Stadtregion. So, das sollte eigentlich zur Einstimmung genügen, deswegen habe ich das auch ein bisschen in diesem schnellen Tempo hier vorgetragen. Ziel dieses Vortrages ist eigentlich mal so eine Skalierung zu versuchen. Das ist sicherlich nicht fundamental Neues dabei, aber doch mal der Versuch, ein bisschen zu sortieren und daran auch dann am Schluss einige Fragen anzuknüpfen, die dann vielleicht auch diskussionswürdig sind. Also ich habe diese Dimensionen mal unterschieden. Sie bezeichnen als den engeren Verflechtungsraum die funktionale Stadtregion und die Metropolregion. Und daran will ich mich jetzt abarbeiten. Wir fangen mal mit dem engeren Verflechtungsraum an. Das ist also der direkte Kranz um die Städte. Ich hatte vorhin dieses Beispiel Karlsruhe gehabt, wo also diese direkt angrenzenden Nachbargemeinden waren, wo man sozusagen rein physiognomisch auch einen sehr fließenden baulichen Übergang hat, auch eigentlich nicht sieht häufig, um es mal so zu sagen, wenn man über die Stadtgrenzen fährt, ob man noch auf dem Gebiet der Kernstadt ist oder schon in einer Nachbarkommune. Gleichwohl haben natürlich diese Nachbargemeinde ihre eigenen Kerne, ihre Subzentren, also auch da schon in einem kleineren Maßstab eine Polyzentralität, die sich ausprägt. Gleichwohl sind natürlich hier auch die funktionalen Abhängigkeiten extrem eng, was bedeutet, dass man auch in großem Umfang technische Abstimmungen braucht, raumplanerische Abstimmungen, was die Infrastruktur betrifft, was die Siedlungsplanung betrifft, Erholungsgebiete, was eben häufig dazu führt, dass man auf dieser Ebene auch also entweder die Siedlungsplanung informell abstimmt oder auch gemeinsame Flächennutzungspläne macht. Wir haben in diesem Bereich überwiegend öffentliche Akteurskonstellationen, also Kommunen, also Städte, Gemeinden, Landkreise, öffentliche Betriebe, die dann eben auch für diese technische Abstimmung dann stehen, aber gerade in diesem engeren Stadt-Umland-Raum auch eine extrem hohe Bedeutung personeller Konstellationen. Also um es mal zu personifizieren, starke Oberbürgermeister oder auch Oberbürgermeisterinnen von Kernstädten, immer selbstbewusstere Akteure, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in den Nachbargemeinden, wenn es da von der persönlichen Chemie nicht stimmt oder wenn da der gegenseitige Umgang nicht stimmt, dann bedeutet das, dass das über diese personelle Konstellation auch weitreichende Bedeutung für die ganze förmliche und technische Abstimmung hat. Gerade in diesem Bereich sind natürlich überwiegend verbindliche Absprachen erforderlich, also Ausbau einer Stadtbahnlinie oder Straßenbahnlinie über die Stadtgrenze hinweg, Finanzierung, entsprechende Ausrichtung der Siedlung. Also überwiegend technische, also überwiegend verbindliche Absprachen, weil es auch um Finanzierung von Infrastruktur geht, um beispielsweise gemeinsame Abwallwirtschaft, die einfach dann beispielsweise in Zweckverbänden organisiert wird. Aber der Einstieg eben hier und da wieder Stichwort personelle Konstellation muss niedrigschwellig sein, Bürgermeistergespräche, Regionalkonferenzen und ähnliche Dinge, wo man sich vorsichtig abtastet. Ich habe neulich gerade, war in einer Jury vom Bundesamt für Bauwesen, wo dann sich die Stadt Münster beworben hatte mit einer Stadt-Umland-Abstimmung, wo dann eigentlich es nur darum ging, dass man mal sich mit dem Bürgermeister mal trifft, also eine extrem niedrigschwellige Veranstaltung, die aber in manchen Räumen, wo man traditionell sich abgrenzt, dann vielleicht auch schon extrem wichtig sein kann und auch schwer zu organisieren sein mag. Hier mal so Beispiele auch. Ich hatte ja die Ehre, an diesem Euroc-Projekt der Stadtregionen in Österreich etwas beteiligt zu sein, wo es ja auch immer um sehr kleinteilige Stadtregionen geht. Deswegen habe ich hier auch nochmal so eine Abbildung aus Schleswig-Holstein mitgebracht, wo es eben auch auf der Ebene von Mittelzentren, ob das Schleswig oder Rendsburg ist, oder Eckernförde, also Städte zwischen 20 und 40.000, die mit ihrem Umland dann solche gemeinsamen Konzepte entwickeln. Eine Situation, die sehr ähnlich wie in Österreich ist, weil Schleswig-Holstein das Bundesland ist mit den kleinsten Gemeindestrukturen, wo man dann eben auf dieser Ebene auch solche Stadt-Umland-Räume definiert hat, Stadt-Umland-Konzepte vom Land auch aus angeregt hat und wo dann eben sich solche Foren entwickelt haben oder rechts mal ein Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann um solche solitären Mittelstädte sich auch solche Stadt-Umland-Kooperationen entwickeln. Oder hier mal ein Beispiel, der etwas vergleichbar ist mit dem, was ich vorhin von Karlsruhe erzählt hatte, auch ungefähr gleiche Größenordnung, auch eine Viertelmillion ungefähr, die Kernstadt Kassel, wo es auch einen Zweckverband gibt, wo man nach Jahren der Planungsabstimmung jetzt den ersten echten gemeinsamen Flächennutzungsplan aufgestellt hat und wo auch es ein gemeinsames Leitprojekt gibt, ein Güterverkehrszentrum, weil dieser Raum Kassel ist nach der Wiedervereinigung zu einem Verkehrskreuz, zu einem Schnittpunkt geworden, wo also dieses Thema Logistik eben eine extrem hohe Bedeutung hat. Oder ein anderes Beispiel für eine sehr harte und verfestigte und stark strukturierte Region ist der Regionalverband Saarbrücken, wo es um die Stadt Saarbrücken herum, auch mit den direkt angrenzenden Gemeinden, wie Sie hier sehen, eine seit 1974 sogar eine stadtregionale Gebietskörperschaft gibt, also eine landkreisähnliche Struktur mit allen auch staatlichen, öffentlichen, hoheitlichen Aufgaben und wo also alles unter einem Dach organisiert wird, wo es ein paar Ausnahme- oder Sonderregelungen für die Kernstadt gibt, aber wo beispielsweise auch der gemeinsame Flächennutzungsplan oder andere kreistypische Aufgaben eben von diesem Regionalverband bearbeitet werden. Eine Besonderheit stellen die ganz großen Städte dar, weil, glaube ich, die bei monozentrischen Strukturen im ländlichen Raum, mittlere Großstädte, ist es immer noch relativ einfach und überschaubar. Aber ganz schwierig sind eigentlich die Stadt-Umland- und stadtregionalen Themen in wirklich großen Städten zu bearbeiten. Ob das Hamburg ist, ob das Berlin ist, ob das Wien ist. Die Städte sind so groß, dass sie eigentlich immer in einem so großen Disproporz zu ihren Nachbarkommunen stehen, dass man eigentlich nie oder dass es sehr schwer ist, Organisationen zu schaffen. Im Raum Hamburg war auch mal die Rede eines Regionalverbandes Unterelbe, der dann aber also ein Gebiet mit 4-5 Millionen Menschen sozusagen ergeben hätte, wo man dann gesagt hat, also dieser Regionalverbandspräsident oder wie auch immer der geheißen hätte, der wäre dann praktisch so mächtig, das darf es gar nicht geben, sodass man also in diesem, dass man also solchen gigantischen Institutionen nicht kommt. Gleichwohl hat man natürlich auch und gerade am Rand solcher Riesenstädte klassische Abstimmungsprobleme und deswegen hat man insbesondere in Berlin, und ich werde gleich noch Wien zeigen, eben auch solche teilräumlichen Abstimmungsgremien geschaffen, die überwiegend informell arbeiten, dann aber auch projektbezogen bestimmte konkrete Straßeninfrastrukturprojekte oder andere Einrichtungen dann eben auch bearbeiten. Das ist also Berlin, wo es 4 solche Arbeitsgemeinschaften gibt. Und Wien kennen Sie sicherlich alle, das sogenannte Stadt-Umland-Management, weitgehend informell, aber auch dann offiziell sowohl von Wien und Niederösterreich auch beschickt, die dann eben für diese beiden Teilräume eben auch diese Stadt-Umland-Abstimmung bearbeiten und soweit etabliert sind. Das sind also so die Beispiele für diese engere Stadt-Umland-Abstimmung, die eben durch sehr handfeste, sehr unmittelbare Probleme eigentlich am Stadtrand gekennzeichnet sind, wo eben auch die Abstimmung der Bau- und Siedlungsentwicklung eine große Rolle spielt. Etwas weiter greift die funktionale Stadtregion aus, so will ich sie mal nennen, wo man eigentlich im klassischen Sinne die Pendlerströme runterlegen würde und eigentlich sagen würde, das ist so der Einzugsbereich der S-Bahnen, der Tagespendlerbereich, der eigentlich immer so eine funktionale Stadtregion auch heute noch gut abbildet, wo dann innerhalb einer solchen funktionalen Stadtregion nicht nur die unmittelbar angrenzenden Stadtrandgemeinden erfasst sind, sondern wo man dann auch eine sehr differenzierte Siedlungsstruktur hat. Also man hat die Kernstadt, man hat dann im weiteren Umland eigenständige Mittelzentren, man hat aber auch natürlich ländlich strukturierte Teilräume, zumindest physiognomisch ländlich erscheinende Teilräume mit Dörfern und Weilern, die dann eben ein sehr vielfältiges Siedlungsbild ergeben. In diesem Raum gibt es natürlich auch klassische Planungsansätze, die dann über diese Flächennutzungsplanung hinausgehen, also die Regionalplanung, die in Deutschland dann eben die nächste offizielle Planungsebene ist, gibt es also häufig gemeinsame Regionalpläne. Der öffentliche Nahverkehr ist ein Thema, was funktionieren muss und häufig auch auf dieser Ebene organisiert wird. Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Einzelbereichen, zum Beispiel Stuttgart, geht es auch um die regionale Trägerschaft von Messe- und Technologiezentren und anderen Einrichtungen. Und dann geht es auch zum Beispiel bei uns in der Region Hannover um die Trägerschaft von Berufsschulen, Krankenhäusern, Abfallwirtschaft. Auch hier haben wir überwiegend öffentliche Akteurskonstellationen. Es sind überwiegend auch verbindliche Absprachen erforderlich. Also bei Berufsschulen, Krankenhäuser, das sind ja nicht Schönwetterthemen, sondern sie müssen im Grunde krisenfest organisiert sein. Trotzdem gibt es hier teilweise Überlagerungen mit informellen Strukturen, die Regionaldiplomatie, Netzwerke. Kann man beispielsweise in der Region Stuttgart wunderbar sehen, dass es neben dem Verband Region Stuttgart, der also eine etablierte öffentliche Planungsinstitution ist, auch alle möglichen Netzwerke der Wirtschaft und so weiter gibt, die dann auch im gleichen Zuschnitt arbeiten, beispielsweise auch die Industrie- und Handelskammer ihren Raum angeglichen hat und Ähnliches. Auf dieser Ebene mal 2 Beispiele, die 40 Jahre auseinanderliegen, die aber trotzdem zeigen, dass so die Grundzüge solcher stadtregionalen Strukturkonzepte eigentlich relativ zeitlos sind, die also hier mal Kiel und Göteborg sind ja quasi Nachbarstädte, dieser Pfeil ist nämlich in Richtung Göteborg, weil da die Fähren täglich verkehren, aber das ist nur jetzt am Rande erwähnt, aber wo es im Grunde um solche Räume geht, die ich eben beschrieben habe. Da gibt es dann auch unterschiedliche Beispiele, wie man das bearbeitet. Hier mal eine sehr niedrigschwellige Kooperationsstruktur im Raum Bonn-Rhein-Sieg-Ahrweiler. Das ist die alte Bundeshauptstadt, jetzt nur noch Bundesstadt Bonn, wo ja noch viele Bundesinstitutionen sind, auch Ministerien teilweise sind und wo man also sehr informell zusammenarbeitet, natürlich mit dem Geldsegen dieser Bundesstadt. Verband Region Stuttgart hatte ich erwähnt, aus meiner Sicht auf der Verbandsebene mit die beste Konstruktion für einen starken Verdichtungsraum mit diesen klassischen Aufgaben, die ich eben schon genannt habe. Und damit sind wir schon bei der Ebene der Metropolregion, die natürlich dann eine ganz andere Dimension haben, die hier mal angedeutet sind. Jeder kennt Frankreich und da sieht man eben, wie weit also dieser Raum Paris, Ile-de-France ausgreift. Oder hier der Raum der Öresundregion, Kopenhagen, Lund, Malmö, der also auch eben ein Kraftfeld ist mit der Brücke als Symbol, der sich also inzwischen gemeinsam positioniert als eine europäische Metropolregion. Oder im Raum Stockholm, wo man für den engeren Raum Stockholm einen Bezirk hat, auch eine, was in Schweden nicht unbedingt üblich ist, eine funktionierende Regionalplanung, wo es eben so eine Stockholm-Mäla-Region gibt, die also wesentlich weiter ausgreift, die auch durchaus viele interne Vernetzungen hat und die gemeinsam beispielsweise in St. Petersburg und wo auch immer Außenvertretungen aufrechterhalten, um diesen Wirtschaftsraum eben zu vermarkten. Oder das linke Beispiel kennen Sie alle. Ich habe gestern gerade gehört, dass man Prag nicht mehr mit einzeichnet, aber in dem Logo vorhin war es noch drin, diese Richtung, aber offenbar konzentriert man sich doch etwas stärker auf diesen Bereich, aber eben zeigt eben auch, und deswegen hat mir diese Grafik auch so gut gefallen, wie doch sehr intensive Vernetzungen, Verflechtungen, auch Pfeile, eine Offenheit nach außen symbolisieren, weil man im Grunde noch im Suchen ist und auch offen ist für andere, die mitmachen. Oder hier mal die Darstellung der europäischen Metropolregion Zürich, die eigentlich, also man kann nicht sagen, fast den gesamten bewohnten Bereich der Schweiz, aber jedenfalls doch den Bereich der größeren Städte umfasst und die also doch eine gewaltige Ausdehnung hat und die sogar jetzt noch weiter ausgreifen soll. Ich hatte das noch im Internet gefunden, dass also jetzt auch gerne man den Bodenseeraum mit Konstanz, also den deutschen Teil, dass der auch im Blickfeld ist und von Seiten Konstanz, wo man eigentlich ja traditionell eher Richtung also Baden-Württemberg, Stuttgart vielleicht orientiert ist oder Karlsruhe und wo man jetzt eben auch sich mal umdreht und sieht, da ist ja eine europäische Metropolregion, warum nicht da mitmachen? Ja, diese Metropolregionen haben eine deutlich größere Ausdehnung, die also auch mit Nahverkehr verkehrsmäßig nicht zu erreichen sind. Beispielsweise in unserer Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen sind die ICEs eigentlich das. Allerdings dann braucht man von Hannover nach Göttingen nur 33 Minuten. Dadurch wird so eine Region dann natürlich auch kleiner. Es geht um strategische Vermarktung. Es geht um die Stärkung hochrangiger Funktionen, Universitäten, Kultur. Es ist so von der Bundesraumordnung das Stichwort großräumige Verantwortungsgemeinschaften aufgeblättert oder eingebracht worden, wo ich mal ein Fragezeichen gesetzt habe und wo also hier auch sehr bewusst nicht öffentliche Akteure einbezogen werden und wo die Abgrenzung auch sehr offen ist. Hier mal aus der Bundesraumordnung von den Anfängen 1995 bis heute, wo man sieht, dass es im Grunde fast die Blaupause für eine Länderneugliederung ist, wo eigentlich ganz Deutschland in solche Einzugsbereiche hochrangiger Zentren eingeteilt wird. Auf der einen Seite sicherlich realistisch, auf der anderen Seite muss man sich dann eben auch fragen, was wird dann aus den Räumen in dieser Grenze, in diesen Grenzräumen. Sie wissen, dass der Kollege Ahring diesen Begriff Regiopolen so als Zwischengröße eingeführt hat. Ganz spannend. Oder hier auch mal zu zeigen, wie solche Metropolregionen dann ausfransen. Die Metropolregion Nürnberg ist ein richtiger Knüller, weil dieser Raum sich erstmals formiert, auch gegenüber München positionieren kann, im Grunde München vor sich hergetrieben hat, dass die sich jetzt auch auf Metropolregionsebene positionieren oder Stuttgart, um den engeren Raum des Verbandes ausgreifend praktisch auf große Bereiche des zentralen Baden-Württembergs nach außen offen und keine Grenzen erkennbar. Ganz kurz unser Raum Hannover, das werde ich nur streifen. Wir haben hier eine Situation gehabt, Ende der 50er Jahre, sehr zersplitterte Struktur. Dann seit Ende der 50er Jahre für den Kernraum einen Verband gebildet. Seit 1963 gibt es den Verband, der dann auch sehr stark durch den öffentlichen Nahverkehr, 1970 hat man einen Verkehrsverbund gebildet, der dann eben sehr integrativ gewirkt hat, dann immer weiter sozusagen gestärkt worden ist, dieser Großraumverband. Es gab dann auch mal einen Rückschlag in den 80er Jahren, aber seit 90er Jahren dann wieder eine Stärkung bis hin zu 2001, wo wir die eben genannte Region Hannover gebildet haben. Ich habe ein bisschen angegeben, also in der Kernverwaltung haben wir 2000 Menschen, aber wenn man alle unsere Verkehrs- und Abfallbetriebe und Krankenhäuser dazu nimmt, sind wir tatsächlich 16.000 Leute, die also diese Region Hannover, also für diese Region Hannover arbeiten. Es gab dann bis 2001 diesen Kommunalverband, der eben vier für diese funktionale Stadtregion vier Kernaufgaben, öffentlicher Nahverkehr, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Naherholung bearbeitet hat. Ein Raum von ungefähr 1,1 Millionen Menschen mit auch einer Reihe von operativen Einrichtungen und der dann ersetzt worden ist durch die Region Hannover, die eben ein sehr breites Spektrum an Aufgaben hat. Wir sind auch Träger der Sozialhilfe, dadurch haben wir auch einen Vorteils- und Lastenausgleich zwischen den reicheren und ärmeren Kommunen in der Region über unseren Haushalt. Wir sind Krankenhausträger, Abfallwirtschaft, Berufsschulen Umweltbehörde allein 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Aufgabenträger für den Nahverkehr. Wir schreiben gerade die S-Bahn aus, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Träger des Zoos. Also nur um mal das Spektrum zu zeigen. Aus meiner Sicht eigentlich alles, was man auf einer stadtregionalen Ebene bearbeiten muss, ist hier seit 2001 auch organisatorisch gebündelt. Aber, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Thema, auch diese Region hat keine starren Außengrenzen. Das ist unser Zuständigkeitsbereich und wir sind auch umgeben von Landkreisen, die sich damals bei Bildung der Region Hannover sehr distanziert verhalten hatten, weil sie Angst hatten, sozusagen geschluckt zu werden. Aber nachdem diese Phase überwunden ist, gibt es doch zurzeit eine engere Zusammenarbeit wieder. Es hat parallel eine Arbeit der Mittelstädte gegeben, ein sogenanntes Städtenetz. Die waren am Anfang spinnefeind mit den Landkreisen. Das hängt mit institutionellen Strukturen in Deutschland zusammen. Weitestgehend nebeneinander gearbeitet und hat sozusagen auf diese Weise versucht, diesen Raum, der tatsächlich ein einheitlicher Wirtschaftsraum ist, zusammenzubinden. Man hat dann die Idee gehabt, man möchte doch auch Metropolregion werden. Die Hoffnungen sind hier mal zusammengefasst. Besseres Standortmarketing, erste Liga der Großstadtregion, neue Technologien, besser in Europa positionieren. Das sind die Schlagworte, die Sie allen diesen metropolitanen Räumen sicherlich in ähnlicher Weise kennen werden. Es hat dann eine ganze Reihe von Anlaufschwierigkeiten gegeben. Im Moment gerade der dritte Anlauf, sich nun wirklich auch organisatorisch zu konstituieren. Und wenn Sie hier mal das Land Niedersachsen sehen, eines der größeren Bundesländer in Deutschland, dann sehen Sie, dass diese Metropolregion im Grunde den ganzen Südosten, einschließlich Harz und den sehr strukturschwachen Südniedersachsen, umfassen. Man hat es eigentlich so gemacht, weil Hannover nicht genügend alleine auf die Waage gebracht hat. Hannover-Braunschweig ist eine relativ enge Verbindung, auch von der Hochschullandschaft sehr intensiv. Und es sollte aber unbedingt Göttingen dabei sein, weil es so viele Forschungsaktivitäten gibt. Das waren also Leute, die haben nicht wirklich räumlich gedacht, sondern Göttingen sollte einfach mit, weil es was auf die Waage bringt. Und dann hat man mit Schrecken festgestellt, dass zwischendrin sehr viel 100 Kilometer flaches Land liegt. Aber in unseren Werbeblöcken sagen wir immer, es sind nur 33 Minuten mit dem ICE. Das ist genauso schnell wie mit der S-Bahn in Berlin von Westkreuz nach Ostkreuz. Ja. Ja, ganz Deutschland ist inzwischen weitgehend als Metropolregion abgedeckt. Auch das eine Entwicklung, die man durchaus mit Fragezeichen versehen kann. Es gab 2005 nochmal einen kräftigen Nachschlag, wo dann eben auch Hannover, Braunschweig, Göttingen aufgenommen worden ist, auch Nürnberg und auch diese Bremen-Oldenburg. Und wenn man diesen Raum kennt, Norddeutschland, ist man eigentlich doch verblüfft, dass es offenbar der städtischste, metropolitanste Raum Deutschlands zu sein scheint. Das Gleiche gilt natürlich auch für Berlin-Brandenburg. Ich überspiele das mal ein bisschen, weil ich glaube, gleich an der Grenze meiner Zeit bin. Hier kann man aber nochmal sehr schön sehen, diese verschiedenen Ebenen. Sie sehen also hier die Kernstadt Hannover und Sie sehen jetzt hier mal, das sind dann Einpendler, klassische Darstellung, natürlich diesen direkten Ring der Stadtrandgemeinden. Sie sehen dann aber unsere verfasste Region Hannover, das ist also alles, was so ein bisschen dunkler grün ist. Aber Sie sehen, dass es dann in den benachbarten Landkreisen doch eine Zone gibt, die man als erweiterten Wirtschaftsraum Hannover bezeichnen kann, sogenannte zweite Ring. Und wir haben ein S-Bahn-System in Hannover seit 2000. Und da kann man auch genau sagen, die radialen Linien enden in Celle, sie enden in Nienburg. Hier geht es noch eine Station weiter bis nach Minden, hier nach Hameln, hier nach Hildesheim und hier nach Braunschweig ist nur normaler Nahverkehr. Aber es ist im Grunde wirklich der funktionale Wirtschaftsraum Hannover, der da abgebildet wird, der aber im Moment organisatorisch, kooperativ nicht richtig erfasst ist. Und hier eben der Gesamtraum der Metropolregion. Und deswegen ist es eben für uns auch wichtig gewesen, dass dieser Teilraum im Nordwesten, also dieser Raum hier, eben auch besser kooperiert. Ich habe das mal in dieser Prinzipskizze zusammengefasst. Das Ganze ist die Metropolregion. Die beiden anderen Teilräume sind auch in unterschiedlich starken Verbänden organisiert. Bei uns ist eben dieses Nebeneinander. Und das versuchen wir gerade mit einem Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover zu fassen. Wir haben also als Dimension 1 hier, und da sieht man auch schon wieder, dass solche Skalen oder Dimensionen sich etwas verschieben, haben wir hier diese Gebietskörperschaft Region Hannover, die also doch deutlich über die unmittelbaren Stadtrandbereiche hinausgeht, aber dann den echten Wirtschaftsraum Hannover, den wir jetzt netzwerkmäßig unter Einbeziehung der Landkreise und dieses Städtenetzes organisieren wollen. Haben wir also auch jetzt gegeben in die Gremien eine Vorlage, dass die Landkreise und die Städte da mitmachen. Und dann diese dritte Dimension, die natürlich deutlich größer ist, die aber auch im Moment zumindest noch relativ klar abgegrenzt ist. Das kann ich mal übergehen, aber hier sehen Sie vielleicht auch bei dem Raum Rhein-Neckar, dass diese Strukturen sich auch manchmal etwas verschieben. Also ich habe das ja jetzt sehr schematisch in drei Dimensionen gefasst, aber hier im Rhein-Neckar-Raum, wo auch eine sehr starke Polyzentralität ist, kann man auch sagen, also beispielsweise Heidelberg und Mannheim, hier gibt es eine gemeinsame Flächennutzungsplanung, das ist auch ein sogenannter Nachbarschaftsverband, aber hier gibt es eine neu aufgestellte Region Rhein-Neckar, die auch ein Planungsverband ist, die natürlich sehr weit in den ländlichen Raum ausgreift und die aber gleichzeitig jetzt auch sich als Metropolregion mit der Anerkennung institutionalisiert hat. Also da verschieben oder verwischen sich die Ebenen wieder etwas. Das soll zeigen, dass nicht alles so einfach ist, wie ich es dargestellt habe. Gleichwohl hat man natürlich hier prinzipiell die gleichen Fragestellungen, die ich eben schon erwähnt habe. Oder diese Grafik ist auch interessant. Das ist die Metropolregion Hamburg, kurioserweise ein Landkreis, ein sehr ländlicher, Solter-Fallingbostel, der auch Teil unserer Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen ist. Aber Sie sehen, dass das also auch sehr stark nach außen ausgreift. Hamburg strahlt eben weit aus, sicherlich auch bis nach Dänemark hinein. Und ich selber bin ja hauptberuflich hier tätig und auch in Kiel. Also im Grunde bewege ich mich, also, obwohl da 250 Kilometer dazwischen sind, offenbar in einem Aktionsraum. Das ist dann auch immer beruhigend. Aber es ist natürlich eine Frage, wie weit solche Dimensionen dann ausgreifen und wie weit sie noch überhaupt steuerungsfähig sind oder ob nicht alles irgendwie mit allem vernetzt ist. Das ist sozusagen mal dann der Einstieg in mein Fazit und meine abschließende Fragen. Wenn man empirisch sich umschaut, dann sieht man, dass es eigentlich in jeder Stadtregion inzwischen mehr oder minder stark ausgeprägt, manchmal auch nur sehr schwach, rudimentär erkennbar, 2 bis 4 Kooperationsebenen gibt. Es gibt immer oder häufig ein Nebeneinander von Governance-Strukturen, manchmal spontan gewachsen, manchmal auch zielgerichtet angelegt und administrative Einheiten. Es gibt auch immer ein Nebeneinander von Privatrecht, in Deutschland die Vereinskonstruktion oder die GmbH-Konstruktion und öffentliches Recht, also Zweckverbände, Planungsverbände, Gebietskörperschaften. Ich hatte mal versucht, 3 Dimensionen zu definieren, die aus meiner Sicht auch mit einer relativ hohen Trennschärfe zu identifizieren sind. Die haben jede ihre Reichweite, ihre spezifische Themen, die da zu bearbeiten sind. Gemeinsam ist allen Ebenen, dass es auch immer um die personellen Konstellationen geht. Und meine Einschätzung ist, dass also für den engeren Raum mit auch sehr harten Themen, Infrastruktur, auch wo es um Finanzierung geht, wo es eben nicht nur um Schönwetterthemen geht, eine härtere Organisationsform tendenziell erkennbar und auch notwendig ist, insbesondere in der Dimension 2 der funktionalen Stadtregionen, während die Dimension 3 ganz eindeutig überwiegend sehr weich und nach außen offen sich darstellt, auch bewusst offen, wie man eben auch bei Hamburg gesehen hat, im Grunde unbegrenzt von Kopenhagen bis Südniedersachsen. Und das vielleicht so ein bisschen Fragen, die dann auch einsteigen oder vielleicht dann den Einstieg ermöglichen in eine gemeinsame Diskussion. Was bedeutet eigentlich dieses faktisch vorhandene Mehr-Ebensystem? Bedeutet es eigentlich, dass man sehr flexibel reagieren kann auf unterschiedliche Herausforderungen, auf unterschiedliche Themen, die bearbeitet werden müssen? Ich hatte die ja mal angerissen. Oder ist es eigentlich eine Zersplitterung der regionalen Ebene, weil unheimlich viel idealerweise miteinander, realistischerweise auch nebeneinander arbeiten? Entsteht dadurch eigentlich eine Stärkung oder Schwächung der Stadtregion, wenn es diese verschiedenen Ebenen gibt? Also Stadtregion jetzt auch im Sinne als sozusagen als ein Siedlungs- oder Strukturtyp. Frage wäre natürlich auch, kann man eigentlich diese sich entwickelnde Mehrebenenstruktur, ich sagte ja zwischen 2 und 4 Ebenen, kann man die vielleicht auf 2 Ebenen reduzieren? Welche müsste man dann zusammenfassen? Die Stadt-Umland-Ebene mit dem funktionalen Raum oder den funktionalen vielleicht mit den Metropolregionen, wie wir es eben in Rhein-Neckar gesehen haben? Kann man so etwas überhaupt sozusagen dann auch umsetzen? Dann die Frage der politischen Legitimation. Viele dieser weichen Kooperationen sind ja sehr wenig legitimiert. Sie sind natürlich hoch beliebt, auch in der Wissenschaft sehr beliebt, weil sie spontan und kreativ sind. Aber demokratietheoretisch sehe ich sie sehr problematisch, wenn da irgendwelche Leute von der IHK sich treffen mit irgendwelchen Stakeholdern aus anderen Bereichen. Ist das eine demokratische Legitimation? Fragezeichen. Die Frage muss erlaubt sein, auch gerade wenn es um Infrastrukturprojekte, um Gelder, um anderes geht. Frage, kann man so etwas als Vorbild sehen, was im Kern eine harte Struktur hat und was dann sozusagen umgeben ist von informellen Strukturen? Wäre das sozusagen etwas, was man auch bewusst vielleicht fördern und betonen sollte? Ganz große Frage auch, wie diese Ebene Metropolregion entwickelt. Ich hatte mich mit einigen von Ihnen ja unterhalten über dieses Thema Zentrope und war eigentlich auch so die Meinung allseits, naja, das ist Klar, man baut Netzwerke, ist ein bisschen ein Label, Vermarktung, aber viel mehr passiert eigentlich nicht. Das gilt auch für die meisten deutschen Metropolregionen. Die Frage ist wirklich, ist es langfristig genug oder erschöpft sich das auch irgendwann, sozusagen ein Marketing-Label zu schaffen? Oder muss man irgendwann auch harte Themen bearbeiten? Bisher lehnen die meisten Metropolregionen es energisch ab, irgendwann mal administrative Strukturen auch zu übernehmen oder harte Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, das sah so ein bisschen aus wie eine Blaupause für neue Bundesländer. Prospektiv muss man sich diese Frage stellen, was wird eigentlich aus dieser Raumebene, die ja nicht von Zufall kommt, sondern weil es tatsächlich Verflechtungen und gemeinsame Interessen gibt. Und am Schluss eigentlich nochmal eine provokante Frage, die aber sich mir immer wieder aufdrängt. Also einerseits sehr positiv, wenn es sich überall regionale Kooperationen bilden, aber auch meine These, nicht jede Kooperation ist per se gut, wenn sie irgendwo entsteht, weil ich durchaus auch den Eindruck habe, dass man sich manchmal aus der Sicht unwilliger Akteure zu spontanen regionalen Kooperationen bewegt, um zu verhindern, dass andere dann wirklich Strukturen errichten, die man eigentlich gar nicht möchte, sodass man sozusagen eine Flucht nach vorne, aber ohne innere Überzeugung macht. Also Frage, ob diese Inflation von regionalen Ebenen und Strukturen eigentlich vielleicht auch manchmal ein Instrument zur Verhinderung statt regionaler Stärke ist. Das soll genügen. Das habe ich doch, glaube ich, etwas überzogen, aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit.